Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, um 16 Uhr ist hier wieder die Plattform auf der 102,6 bei Radio Free FM. Und heute sprechen wir in der Plattform über Archäologie. Wir sprechen über die neue Kuratorin der Archäologie am Museum Ulm. Und ich freue mich, dass sie da ist. Das ist die Vivian Bolin. Vivian, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, mein Name ist Michael Trost und ja, wir sprechen nun eine Stunde über Archäologie, über wie kommt man überhaupt zu dem Beruf ein bisschen. Also alles, was so relevant und interessant ist, Vivian. Schon gesagt, schön, dass du da bist. Und ich würde vorschlagen, wie wir es immer machen in der Plattform, am Anfang einfach mal machen eine kurze Vorstellrunde, dass du einfach den Hörern, die dich noch nicht kennen, das dürften die meisten sein, ganz in Kürze einfach mal ein bisschen was zu dir erzählst. So in Kürze alles, was du denkst, was so die Hörer vorab vielleicht interessieren könnte.
Ja, also mein Name ist Vivian Bolin und ich bin 35 und seit September bin ich die neue Kuratorin am Museum in Ulm für die Archäologie. Und also ich bin Archäologin von Beruf. Ich habe Archäologie studiert und habe mich eigentlich schon immer für alte Geschichte und alte Kulturen interessiert. Mein Opa ist mit mir früher immer in alle möglichen Museen gegangen, hat mich dadurch wahrscheinlich stark geprägt. Und ja, ich habe in der Schule schon Latein gehabt und mich immer für die ganzen Sachen interessiert und habe dann einfach beschlossen, ich studiere das mal und schaue mal, wohin mich das führt. Und jetzt bin ich tatsächlich eigentlich in meinem Traumberuf gelandet. Also ich bin im Museum da, wo ich hin wollte. Ich kann Ausstellungen machen und es ist das, was ich immer machen wollte.
So grundsätzlich kann ich mir vorstellen, ist der Beruf vielleicht sogar ein bisschen stressfreier als jetzt in der Industrie oder irgendwo in der Entwicklung, irgendwo draußen, wo es im Business geht, weil Archäologie befasst man sich ja doch mit historischen Gütern und wahrscheinlich hat man da vielleicht doch ein bisschen mehr auch dann die Möglichkeit, sich in Ruhe in irgendwo Themen einzuarbeiten, zu forschen. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest von daher ein bisschen...
Ja, das ja, kann. Oder? Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also als Archäologin kann man also ausgraben und wenn man eine Ausgrabung plant und organisiert und durchführt, ist das, finde ich, eine der stressigsten Sachen. Häufig okay, hat man ja. Immer nur 5 Wochen Zeit und in der Zeit muss man super viel schaffen und das ist ein Projekt, wo auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen koordiniert werden müssen, das Grabungsteam und so und kann stressig sein. Und auch Ausstellungen zu machen, kann anspruchsvoll sein, wenn man praktisch auf so eine Deadline hinarbeitet. Ne? Es sind meistens Großprojekte, die Jahre im Voraus geplant werden und man muss gut organisiert sein, dass man die dann abschließen kann.
Und wahrscheinlich auch wissenschaftlich eben sehr, sehr gut aufbereiten, sodass das, was man präsentiert, dann auch dem Publikum oder den Anforderungen, den Vorstellungen, den Fragen standhält. Leuchtet mir ein, dass das natürlich dann schon sehr, dann auch arbeitsintensiv sein kann.
Aber es gibt auch ruhige Phasen. Also man liest viel, recherchiert viel und arbeitet sich ein. Das ist auch eine Arbeit, die einem gefallen muss. Also lesen und recherchieren.
Wie viele Menschen studieren denn Archäologie? Also du bist die erste Archäologin. Ich habe schon ein Paläontologen hier in der Sendung gehabt.
Ah.
Ja, der auch schon hier in Ulm, am NABI hier. Die war der Dr. Patrick Schellusch. Schöne Grüße, Patrick, falls du zuhörst. Inzwischen ist er nicht mehr in Ulm, aber ich weiß, er hört sehr gerne Radio. Der war auch schon mehrfach da.
Ah.
Also den hatten wir schon als Gast, aber du bist tatsächlich die erste Archäologin, die bei uns zu Besuch ist.
Also... Als ich das studiert habe, 2006 in Bochum, habe ich angefangen, es war der erste Bachelor-Studiengang, da war gerade diese Umstellung von Magister auf Bachelor. Da haben es tatsächlich noch relativ viele gemacht, aber im Laufe des Bachelor-Studiums und dann im Master-Studium wird es einfach immer weniger. Ich glaube, im Master waren wir am Ende 12. Ja, also es kommt immer so drauf an. Ich glaube, viele fangen das Studium an und malen sich dann was Bestimmtes aus und es ist halt einfach schwierig nachher im Beruf. Wenn man das fertig studiert hat, sind die Jobchancen einfach nicht besonders gut und vielleicht geben deswegen viele auf oder überlegen sich, ob sie es doch anders kombinieren können oder irgendwas anderes machen können und steigen aus der Archäologie dann aus.
Mhm. Das heißt, was du schon andeutest, das weiß ich im Übrigen ja auch aus Ulmgrad von Patrick, da sind die Stellen relativ rar, aber natürlich dann in solchen Bereichen heutzutage, glaube ich, eher eingespart wird oder eher noch Stellen zusammengelegt wird, als das Neue geschaffen werden. Also von daher ist der Einstieg nicht ganz so, naja, so einfach zu schaffen.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Problem in den Geisteswissenschaften ist, dass man das häufig studiert, weil es einen interessiert. Man weiß aber noch nicht so genau, was man damit machen will. Und man muss einfach im Studium unglaublich viel praktische Erfahrung sammeln. Man muss so viele Praktika machen, wie man kann. Also eigentlich in jedem Semester, in allen Semesterferien irgendwelche. Also ich habe im Museum Praktikum gemacht, auf Ausgrabung. Ich habe selbst auch neben dem Studium eigentlich im Museum gearbeitet. Man muss sich einfach so viel praktische Erfahrung aneignen, wie es geht. Und dann findet man vielleicht auch heraus, ob es einem liegt oder nicht.
Ja. Ne? Ja. Ist denn grundsätzlich bei der Archäologie, ist das ein Studiengang oder sind es mehrere Vertiefungsbereiche, die es gibt? Also wie in anderen, in BWL oder allein zum Beispiel im Bereich Wirtschaftsinformatik, was ich mal seinerzeit studiert habe, gibt es inzwischen Vertiefungen in die eine oder in die andere Richtung, also Web Application oder Mobile Systems oder ERP, also sowas, große unternehmensbegleitende Tools, eine Vertiefung. Gibt es sowas analog in der Archäologie auch oder ist Archäologie eine Linie ohne jetzt nochmal Differenzierung eben breit, aber tief irgendwo auch oder wie ist das da?
Es kommt, glaube ich, auf die Uni auch an. Also in Bochum gab es, als ich studiert habe, das Fach Archäologische Wissenschaften. Das war so allgemein gefasst, aber man kann eigentlich auch die einzelnen archäologischen Fächer studieren, also ur- und frühgeschichtliche Archäologie. Klassische Archäologie, Mittelalterarchäologie, Neuzeitarchäologie. Also eigentlich deckt das eher Zeiten ab.
Also Epochen, ja.
Epochen, genau, Zeitepochen. Und man lernt eigentlich aber in allen Archäologiefächern halt hauptsächlich Fakten und Zahlen, also alles, was man irgendwie wissen muss, um diese Funde einzuordnen, die man dann findet nachher, wenn man ausgräbt oder im Museum arbeitet. Und man lernt die Methoden. Also wie grabe ich aus? Wie ordnet man Funde überhaupt ein? Was gibt es für Datierungsmethoden? Und wie vermesse ich überhaupt was?
Oh ja.
Solche Sachen.
Ja. Das heißt, es ist schon sehr viel Faktenwissen, was man sich aneignen muss, um dann zum Beispiel, wenn man einen Fund ausgräbt, bewerten zu können, ist es jetzt nun neuzeitlicher Müll oder ist es historisch? Zum Beispiel irgendwie, wenn man jetzt Geschirr findet, was sehr wertvoll ist, das 5000 Jahre alt ist und dann wert ist, ausgegraben zu werden. Also muss man sich da schon sehr viel vorher aneignen, um Beurteilungsfähigkeit zu haben.
Ja, man kann sozusagen eigentlich nur was identifizieren, wenn man eigentlich, also nicht weiß, was es ist, aber man muss damit schon so ein bisschen was anfangen können. Also man muss ein gewisses Basiswissen haben, auch über Geologie, also die verschiedenen Erdschichten und sowas oder überhaupt wie eine Erdschicht zusammengesetzt ist, grobkörnig und sowas. Das sind alles so Sachen, die man, so ein Basiswissen, das man sich aneignen muss.
Mhm. Das heißt, man muss einordnen können, ob jetzt zum Beispiel eine Schicht aus welchem, Jahrtausend oder welcher Epoche das ist, ob da vielleicht sich bestimmte Sachen gehalten haben können oder nicht, oder ob irgendwo,
eigentlich können wir die Schichten nur durch die Funde einordnen, also das, was wir darin finden sozusagen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel organisches Material finden, können wir das gut datieren und wenn wir aber zum Beispiel Steinartefakte oder Keramik oder sowas finden, dann können wir das datieren, indem wir das in eine bestimmte Zeitepoche einordnen, basierend auf der Art und Weise, wie das hergestellt worden ist. Also wir wissen zum Beispiel, in der Steinzeit haben die Menschen Werkzeuge so hergestellt und später so und dann kann man das einordnen.
Mhm, ja. Archäologie wird in allen Ländern, also weltweit dann gelehrt, geschult, betrieben. Ist das etwas, was man dann auch überall in allen Ländern kennt und gegebenenfalls vorfindet? Oder gibt es auch Länder, die jetzt in ihren historischen Schätzen eher nicht so, sagen wir mal, interessiert sind, jetzt Wert drauflegen und forschen und graben oder?
Also in Europa glaube ich schon, dass der Beruf bekannt ist und man kann es auch studieren. Es gibt aber, glaube ich, auch Länder, wo das vielleicht nicht so üblich ist und die Institute sehr klein sind und man vielleicht nicht so ein Interesse hat, die alten Sachen auszugraben.
Mhm. Ja. Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass so eine Archäologie schon irgendwas ist, was auch eine gewisse, vielleicht internationale irgendwo Verbindung irgendwo hat, dass Menschen sich irgendwo über, also wie es auch bei Wissenschaftlern vielleicht ist, über einen Landes- oder über den nationalen Bereich hinaus austauschen und Forschungsergebnisse teilen, oder? Weil das ist ja letztendlich auch irgendwas, was oftmals nicht an ein Land, sondern an Epochen gebunden ist und dann vielleicht auch...
Es kommt auf das Fach an. Also jetzt in meinem Spezialgebiet in der Steinzeitkunst zum Beispiel, da sind einfach die meisten Höhlen mit Steinzeitkunst findet man in Spanien und Frankreich, also hier in Europa jetzt. Und dann ist einfach die Forschung findet größtenteils auch auf Französisch und auf Spanisch statt und in den Ländern auch. Und aber natürlich arbeitet man dann zusammen über Ländergrenzen hinaus.
Ja.
Und viele unserer oder der Bezeichnungen für steinzeitliche Kulturen basieren auch auf französischen Kulturen.
Ah, ja.
Also das sind Fundorte, die in Frankreich gefunden worden sind.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen gerade den Gedanken an Aussterben des Saurier, was ja irgendwo auch global ist, wo man auch forscht und Erkenntnisse irgendwo hat, ja wahrscheinlich Meteoriteneinschlag. Das war so ein bisschen das gerade auch mein gedanklicher Hintergrund war, ob man sich da dann eben auch auf solchen Gebiete austauscht. Aber ansonsten, die Archäologie ist ja, glaube ich, dann ein sehr, sehr breit gefächerter Bereich. Also du hast schon angesprochen, man kann nach Steinen forschen, man kann in Spanien die Wandgemälde forschen, suchen, man kann aber vielleicht auch eben an organische, man kann Saurier ausgraben oder irgendwie sonstige Urtiere,
ja,
irgendwie sowas.
Wobei die Saurier gehören tatsächlich dann eher in die Paläontologie.
Ah, genau. Okay. Dann haben wir genau jetzt die Abgrenzung, genau.
Genau, ja, also okay. Die Archäologen beschäftigen sich mit den Hinterlassenschaften des Menschen, also der menschlichen Kulturen und Gesellschaften.
Ich glaube, dann haben wir da jetzt eine sehr gut verständliche Abgrenzung gefunden. Also
genau, und zur Geschichte kann man dann nochmal abgrenzen. Meistens beschäftigen sich Archäologen mit Quellen, die nicht schriftlich sind. Wobei natürlich in römischen Zeiten oder die Griechen ja auch schon Schriftquellen hatten. Und dann überschneidet sich das dann auch. Also die beiden Fächer Geschichte und Archäologie.
Also grundsätzlich ist dann schon ein sehr alter Beruf, den man bis in die, ja, ich weiß nicht, seit wann forschen die Menschen dann nach ihrer eigenen Geschichte? Also sagen wir, die ganz frühzeitlichen Menschen wahrscheinlich eher nicht.
Also ich weiß, dass im 17. Jahrhundert ist man ja auch schon viel gereist und hat aufgeschrieben, wie andere Kulturen leben. Aber man hat auch schon Objekte mit zurückgenommen und dann sozusagen hier in Europa so eine Art Raum aufgebaut, so wie so eine Wunderkammer, wo man dann die Sachen ausgestellt hat, die man aus dem Ausland mitgebracht hat.
Also ein Mini-Museum.
Ja, genau.
Ja.
In seinem eigenen Haus dann vielleicht oder so, ne, wo man das dann den Freunden und sowas gezeigt hat. Und, und man hat ja auch lange nicht geglaubt, dass es zum Beispiel eine Menschenart vor dem modernen Menschen gab. Und als man dann irgendwann angefangen hat, das zu begreifen, und als zum Beispiel auch Darwin im 19. Jahrhundert seine Theorie veröffentlicht hat, dann haben die ganzen Streitigkeiten angefangen und da hat man angefangen zu begreifen, okay, wenn da noch andere Tiere früher gelebt haben, Eiszeittiere, die jetzt ausgestorben sind und andere Menschenarten gelebt haben, die heute ausgestorben sind, dann muss man auch deren Hinterlassenschaften irgendwo finden und dann hat man sich auf die Suche gemacht. So.
Ja. Gibt es dann in der Welt besonders archäologisch interessante Bereiche, Länder oder Kontinente und andere, die vielleicht weniger interessant sind? Also Spanien, da hast du ja schon selber die Höhlenforschung betrieben. Also das als Beispiel. Gibt es jetzt irgendwo Bereiche, wo man sagt, von Archäologen ist hier zum Beispiel Südamerika oder Europa besonders interessant und vielleicht Asien weniger, weil vielleicht auch die Menschen, die Urmenschen mehr in Europa gelebt haben? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man das studiert. Ich glaube, wir haben hier im Studium schon auch ein sehr europazentrisches Studium. Das heißt, wir lernen über die Kulturen hier in der Umgebung und Ägyptologie beschäftigt sich mit Ägypten. Das ist ein ganz beliebtes Feld auch, weil also die ägyptische Kultur ja auch ganz spannend ist.
Ja.
Und Mittelalterarchäologie ist auch beliebt. Ich glaube, neuzeitliche Archäologie, die beschäftigt sich dann zum Beispiel auch mit dem Zweiten Weltkrieg oder auch mit DDR. Da weiß ich, das gibt's auch, aber ich glaube, das ist eher so ein Bereich, der jetzt nicht so häufig studiert wird. Und Ja, natürlich die klassische Archäologie, also Römer und Griechen, also diese Zivilisation. Mhm.
Ja. Dein Schwerpunkt liegt dann auf welchen?
Also mein Schwerpunkt ist eigentlich prähistorische Archäologie, also alles vor Geschichtsschreibung sozusagen. Das reicht bis eigentlich von dem Ursprung des Menschen bis ins Frühmittelalter. Aber mein persönliches Spezialgebiet ist die Steinzeit und darin nochmal die Steinzeitkunst oder Eiszeitkunst.
Ja, und das hat sich so ergeben, hat sich so einfach als dein Interessensschwerpunkt herausgestellt und hast gesagt, hier setze ich meinen Schwerpunkt und ja, dann hast du dort studientechnisch denn die Fächer auch entsprechend belegt oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Also ich bin tatsächlich eine von denen, die das angefangen hat zu studieren, weil es interessant fand und dann mal geguckt habe, wohin das führt. Und es hat... Ich habe einfach archäologische Wissenschaften studiert und habe dann gemerkt, die Steinzeit interessiert mich am meisten, weil das einfach so faszinierend ist, dieser Zeitraum. Also wenn man von Steinzeit redet, dann ist das praktisch, keine Ahnung, 2,5 Millionen Jahre bis irgendwie, ja, Jungsteinzeit endet irgendwie 2. Jahrtausend vor Christus. Also so ein riesiger Zeitraum und was mich an der Kunst interessiert hat, ich finde es faszinierend, wenn man sich diese Höhlen anguckt, was der Mensch da schon geschaffen hat, an die Wände gebracht hat. Das ist sehr faszinierend.
Mhm. Ja. Da müssen wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, was ich dich noch fragen wollte. Also ich habe verstanden, das ist so dein Studienweg. Aber hat man dann auch in dem Studium verschiedenste Fächer irgendwo. Du hast vorgesagt, man muss zum Beispiel Handhabung von Ausgrabung irgendwo, Organisation wahrscheinlich und sowas studieren. Also ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber hat man dann auch ganz viele verschiedene Fächer oder wie muss man sich denn das vorstellen? Also bei einer BWL weiß ich so in etwa, was man macht. Dann lernt man halt buchen, also kontieren, dann lernt man halt irgendwie Bilanzen machen und so weiter und so fort. Also was sind da Fächer? Also
ich bin jetzt tatsächlich schon eine Weile aus dem Studium raus, deswegen weiß ich nicht, ob sich da nochmal was verändert hat. Aber also es gibt dann Vorlesungen, wo meistens einfach über Epochen gesprochen wird. Dann gibt es Seminare, wo dann vielleicht eine bestimmte Kultur besprochen wird oder eine bestimmte... Ich hatte zum Beispiel mal das Thema Einwanderung der Slawen. Da ging es dann um was sind Slawen und wo kommen die her und wo sind die hingegangen und sowas. Und dann beschäftigt man sich dann mit der Kultur und so lernt man halt einfach immer mehr Basiswissen über die unterschiedlichen archäologischen Hinterlassenschaften. Ja. Und dann habe ich aber auch sowas gemacht wie Formenkunde. Also woher weiß ich jetzt, ob dieses Steinartefakt zu der Kultur gehört oder die Keramik zu der Kultur? Und dann sind wir auch mal durch den Wald gelaufen und haben vermessen, also so Ausgrabungsmethoden gemacht. Also das ist also sehr vielseitig eigentlich.
Und wie macht man dann Prüfung? Also Epochen, das war ein bisschen Hintergrund meiner Frage. Die Epochen sind ja von minus 2,5 Millionen Jahre bis Jungsteinzeit, hast du gesagt, riesig lang. Da ist viel in der Weltgeschichte passiert. Wie in alle Welt finde ich dann die wichtigsten Fakten oder wie vermittle ich das und wie prüfe ich auch sowas nachher? Fragt er ab in der Jungsteinzeit, was weiß ich, welche Menschen haben in welcher Anzahl wo wie gelebt oder welche Handfähigkeit oder Fingerfertigkeit gehabt, mit welchem Werkzeug umzugehen oder das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Also es wird hauptsächlich Wissen abgefragt, also Vorlesungen die hört man sich eigentlich nur an und ich habe da glaube ich gar keine Klausuren geschrieben, außer einmal. Und ansonsten muss man Referate halten und Hausarbeiten schreiben. Das ist die Prüfung. Das heißt, man bekommt ein Thema vom Prof oder man sucht sich selbst eins aus, das man bearbeiten will, zu dem Thema dann des Seminars. Und dann hat man das ganze Semester Zeit, das zu bearbeiten. Mhm. Also dann, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so und dann... Man arbeitet wissenschaftlich, das, was man ja dann eigentlich auch später macht, wenn man mit dem Studium fertig ist.
Das, was wir jetzt gerade gelernt haben, oder beziehungsweise was du gesagt hast, ist ja sehr viel Faktenwissen. Also muss man sehr gut im Memorieren oder im Erinnern oder im Merken dann irgendwo sein, oder? Also es gibt ja Leute, die wenden eher an, die haben einen Grund oder lernen oder können, haben ein Grundverständnis und können Wissen dann anwenden in der Praxis. Und andere, so jetzt wahrscheinlich in deinem Fall, müssen sehr viel einfach wissen, quasi einpauken und sich dann aneignen, um dann es im Moment X, wenn dann zum Beispiel die Ausgrabung irgendwas dann eben so aus der Erde freilegt, dann einordnen zu können. Also muss man ganz wirklich sich gut merken können.
Also oder? Man muss auch tatsächlich außerhalb der Vorlesungen und Seminare einfach immer weiterlesen. Also man kann, das reicht nicht, dass man das wirklich nur im Rahmen des Studiums macht. Man bildet sich sozusagen immer weiter. Aber ich glaube, das Wichtige am Studium ist, dass man halt lernt, wie man sich das Wissen aneignet. Weil auch ich jetzt in meinem, also ich arbeite jetzt im Museum und ich werde ja in Zukunft Ausstellungen zu Themen machen, von denen ich vielleicht jetzt nicht so viel weiß. Und ich muss dann einfach wissen, wie ich dazu recherchiere, wo ich gucke, was ich dazu lese und wie ich mir das aneigne.
Also sehr viel Eigenverantwortlichkeit, sehr viel Selbstgestaltung. Es ist nicht so, mit Google mal kurz, das ist nicht der Fall, sondern es ist schon relativ intensiv. Ja. Und ja, das war, was ich vorher auch meinte, weil es wahrscheinlich an vielen Stellen auch einen wissenschaftlichen Austausch geben muss in Bezug auf aber die Frage nach der Internationalität. Also es ist auf jeden Fall schon ein sehr anderes Arbeiten, denke ich, als zum Beispiel jemand, der so im Büroalltag wie meine Person irgendwo dann tätig ist, eine ganz andere Arbeitsweise, andere.
Ja, wenn man in der Forschung tätig ist. Ja. Also jetzt im Museum gibt's auch schon so einen Alltag mit E-Mails und Telefonanruf beantworten, und trotzdem muss man dann Zeit finden für konzeptionelles Arbeiten. Also wo ich dann wirklich Ruhephasen habe, wo ich lese und oder mir Sachen überlege oder Texte schreibe, und das muss man sich dann so einordnen.
Das heißt, dein Schwerpunkt ist auf jeden Fall in der Museumsgestaltung, Mitwirkung. Das heißt, so vor Ort gehen, jetzt zum Beispiel irgendwas ausgraben, das wird jetzt nicht zu deinem Aufgabenbereich gehören. Seitdem man würde in Ulm vielleicht was finden.
Oder? Nee, das habe ich praktisch, also ich habe 5 Jahre studiert, also 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master, und dann habe ich eine Weile im Museum gearbeitet, im Neandertal-Museum bei Düsseldorf, und habe dann so ein bisschen in den Museumsalltag reingeguckt, weil dann zur Ausbildung sozusagen auch das Volontariat gehört. Also wenn man im Museum arbeiten will, macht man sozusagen nach dem Studium dann noch diese Volontariatsausbildung in Anführungszeichen, wo man einen Einblick in die Museumsarbeit bekommt, und dann kann man sich auf Museumsstellen bewerben. So ist so ein bisschen der Ablauf, wenn man in dem Bereich arbeiten will. Nur dann ist es so, dass man manchmal keinen Job findet im Museum, wie das auch bei mir der Fall war. Und dann habe ich angefangen, in der Forschung zu arbeiten, meine Doktorarbeit zu schreiben und halt Ausgrabungen zu machen. Mhm. Und jetzt bin ich wieder im Museum gelandet. Da werde ich wahrscheinlich keine Ausgrabungen mehr machen.
Mhm. Ja. Was kann man denn eigentlich dann alles machen? Also ich habe schon ein bisschen ja auch rausgehört, dass man in der Archäologie eine gewisse Bandbreite hat an Aktivitäten. Aber da wolltest du gerne noch ein bisschen was vertiefen.
Ja, genau. Also man kann Archäologie studieren als Studiengang, aber man kann theoretisch auch, wenn man wirklich gerne ausgräbt und also seine Zeit auf Ausgrabungen verbringen möchte, kann man auch Grabungstechniker oder Technikerin werden. Das ist ein Ausbildungsberuf, das geht auch. Und in so einem Fall kann man dann zum Beispiel für das Landesamt für Denkmalpflege arbeiten, oder es gibt inzwischen in Baden-Württemberg auch viele private Grabungsfirmen. Sowas kann man auch machen. Oder wenn man jetzt Studienlaufbahn wählt, dann auch dann kann man in der öffentlichen Institution wie Museum oder Denkmalamt arbeiten. Man kann lehren an der Uni und dann in die Forschung gehen. Und der Weg in der Forschung ist dann natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil man häufig dann Gelder akquirieren muss. Aber selbst wenn man als Prof oder so an der Uni ist oder als Dozent oder Dozentin, dann muss man praktisch über Drittmittel häufig die Stellen oder auch die Forschung dann finanzieren.
Ja, glaube ich, gerade die Finanzierung ist in der heutigen Zeit, das haben wir vorher schon mal kurz angesprochen, wo es auch um das Thema Stellen ging, immer so ein bisschen, wo man kämpfen muss. Also die Mittel fließen nicht ganz so locker, ne? Also da ist für euch immer ein bisschen schwierig.
Und wenn man studiert und dann, wie in meinem Fall zum Beispiel, ins Volontariat geht, dann kommt relativ schnell der Moment, wo man dann halt seine Qualifikation hat und dann keinen Job findet. Also dann habe ich mich entschieden zu promovieren, und dann habe ich aber auch schon von verschiedenen Seiten gehört, nachher bist du überqualifiziert, dann stellt dich keiner mehr ein, weil als Doktorand oder als fertiger Doktor muss man dir dann mehr bezahlen. Mhm. Und es gibt einfach nicht viele archäologische Museen in Deutschland oder auch Stellen in archäologischen Museen, die Und generell Stellen beim Landesamt für Denkmalpflege sind dann auch begrenzt. Vor allen Dingen, wenn man dann permanente Stellen haben möchte. Und an der Uni gibt es häufig dann Projektstellen, die also für ein paar Jahre dann gehen. Oder manchmal geht es auch übers Museum, Projektstelle.
Das heißt, da hat man dann ein bestimmtes Forschungs- oder Ausgrabungsprojekt und wird dann quasi entsandt und ist dann für eine limitierte Zeit irgendwo mit dem Projekt befasst. Und irgendwann hat es aber dann auch entweder seine Konkretisierung in Form einer Ausstellung oder eines Berichtes, der dann erarbeitet wurde. Und dann ist auch gut und dann ist das Thema
Ja, also ich habe zum Beispiel an der Uni Köln als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Mhm. 3 Jahre war das Projekt und da in dem Rahmen habe ich dann diese Ausgrabung gemacht. Und das hat noch ein bisschen länger gedauert, dann habe ich noch ein Jahr dran gehängt. Das wurde dann auch noch bezahlt, das war auch gut. Und dann war das Projekt aber zu Ende und dann muss man halt immer wieder suchen. Man muss immer wieder dann eine neue Stelle suchen.
Ja, es ist natürlich immer ein bisschen mit Stress dann verbunden und gegebenenfalls auch umziehen, jetzt in deinem Fall.
Ja,
und dann mit
man
Haus
muss flexibel
Mann,
sein.
Ja, also quasi dann umziehen musstest. Du hast schon gerade angesprochen, das war in Spanien. Da hast du dann in der Eiszeit, glaube ich, Eiszeitkunst bzw. diese Höhlenmalereien dort auch ausgegraben oder studiert. Oder was genau waren die Aktivitäten? Erzähl mal, was ihr gemacht habt, von wem aus und wie vielen Leuten und...
Also das war ein Projekt, ich fange anders an. Und zwar in Südspanien gibt es eine Höhle, die heißt Adales. Und in der gibt es auch Höhlenkunst aus der Steinzeit. Und da ist aber bisher noch nicht ausgegraben worden. Und die Idee war, dass wir dort ausgraben und einfach mal schauen, ob der Mensch noch irgendwas anderes hinterlassen hat. Und das Ende war halt vom Lied war eigentlich... Er hat eigentlich fast nichts hinterlassen in der Höhle. Also die Frage war, wie hat der Mensch die Höhle genutzt? Und wahrscheinlich hat er sie wirklich nur für Höhlenkunst benutzt. Vor allen Dingen in der Altsteinzeit und in der Jungsteinzeit vielleicht auch noch für Bestattung. Also man ist dann rein und hat den Körper eines toten Mitglieds aus der Gruppe dort abgelegt als Bestattungsort.
Und ihr hattet gehofft, dass es vielleicht bewohnt war, man dann irgendwo Geschirr oder ich weiß nicht, was hätte alles findbar sein können, aber einfach mehr zeitgeschichtliche Objekte ausgraben kann, als jetzt, dass man nur eben die Malereien vorfindet.
Ja, das ist häufig so, man hat eine Idee, wo man ausgraben will weil man sich denkt, vielleicht finde ich da was oder vielleicht hat man da auf der Oberfläche was gefunden und denkt sich, ja, wenn ich jetzt ausgrabe, dann finde ich vielleicht noch mehr. Und manchmal findet man halt einfach nicht so viel. Das kommt auch häufig vor.
Und das natürlich abzuschätzen, bedarf auch eines geschulten Auges sozusagen.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Menschen vor der Höhle gesiedelt haben oder im Höhleneingangsbereich. In der Höhle selbst hat man... Also je nachdem, was es für eine Höhle ist, aber die Höhle Adales ist jetzt sehr feucht und dunkel und der Eingang heute ist auf jeden Fall verschlossen. Und dann ist natürlich die Frage, warum sollte man in einer Höhle dann siedeln? Also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man im Eingangsbereich geblieben ist, um dort dann zu schlafen und zu essen und irgendwie seinen Alltag zu verrichten und dann nur für einen bestimmten Zweck in die Höhle zu gehen.
Ja, die Höhle ist aus welcher Zeit und die Gemälde sind aus welcher Zeit? Und dass wir es nochmal einordnen, dass wir es nochmal...
Also es gibt jungsteinzeitliche Malereien, rote Malereien, die sind so 4000 Jahre, also 4000 vor Christus. Und dann gibt es altsteinzeitliche Malereien, die datieren so zwischen so 26.000 bis vielleicht so 14.000, 15.000 vor Christus. Mhm. Und dann haben, also ich jetzt nicht, aber Archäologen aus der Region haben auch dort rote Malereien entdeckt, also so Punkte und Striche an den Wänden, die jetzt datiert worden sind, von denen man vermutet, dass sie sogar älter sind, also noch älter und vielleicht gar nicht vom modernen Menschen hergestellt worden sind.
Oh ja, du hast gesagt rote Malerei, das heißt, mit was ist das dann gezeichnet?
Mit Ocker.
Mit Ocker. Mhm. Das hält über diese vielen, vielen Tausenden von Jahren, ohne dass es verblasst, abgewaschen wird oder auf sonstiger Erosion oder irgendeiner Form irgendwie dann Schaden nimmt, das ist... Noch so?
Tatsächlich ja, weil das in der Höhle ist. Also wenn die Höhle dann abgeschlossen oder der Eingang eingefallen ist oder dann hält sich das, ja. Das ist auch der Grund, warum wir auch so viel in Höhlen finden, auch Siedlungsschichten dann oder im Eingangsbereich von Höhlen, weil dort einfach die Witterungsverhältnisse nicht so sind wie im Freiland. Mhm. Und deswegen sagen wir auch immer Höhlenkunst. Man sollte eigentlich eher Felskunst sagen, weil das ist Kunst, die auf den Felsen angebracht worden ist. Und man weiß inzwischen auch tatsächlich hauptsächlich von Spanien und Portugal, also jetzt in Europa, dass es diese Freilandkunst gibt. Das heißt, also entlang von Flüssen sind so Schieferplatten und auf denen hat man auch Gravuren gefunden. Und man kann auch davon ausgehen, dass da mal Malereien waren, aber die würden wir heute einfach nicht mehr finden, ja, aufgrund der Witterungsverhältnisse.
Ja, ja. Die Malereien, die ihr entdeckt habt, hat vorher noch kein Mensch der Neuzeit irgendwo entdeckt, oder? Das seid ihr draufgestoßen, waren die bekannt? Ihr seid hin und habt versucht, sie dann zu verstehen, zu datieren und vielleicht einfach die Geschichte drumherum zu verstehen und eben dann zu klären, ob vielleicht in der Erde noch, ja, sag mal, irgendwelche Zeichen im Sinne von, man findet Töpfe, man findet Kochgeschirr, man findet Werkzeug. Mhm. Also, wie war da die Ausgangsbasis?
Also wir haben die Malerei nicht gefunden. Das haben spanische Forscher schon in den 80er Jahren. Also die haben sie in den 80er Jahren dokumentiert. 1980er Jahre, ja, genau. Und die Höhlenmalerei ist aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden worden. Also tatsächlich die Höhle, in der wir jetzt waren, die war schon sehr lange bekannt. Genau. Und wir wollten eigentlich nur schauen, ob wir den archäologischen Kontext zu den Malereien finden. Also ob die Menschen vielleicht ihr Werkzeug hinterlassen haben oder die Farbe, ja, oder so.
Ja, ja. Und gerade wenn man jetzt so eine historische Stätte antrifft oder auch die Malereien, wie kann man dann das zeitlich datieren, dass man weiß, das ist jetzt 4.500 Jahre alt? Ja. Macht man chemische Proben oder ist das jetzt Einschätzung mit historischem Verständnis, zum Beispiel vielleicht die Zeichenart, ist welches Material verwandt wurde, oder ist das sehr, ja, viel Wissenschaft oder sehr viel im Sinne von Technik auch, dass man chemische Analysen nimmt, oder ist das mehr Einschätzen? Wie macht man das?
Also da gibt es verschiedene Methoden. Einmal weiß man zum Beispiel, dass in der Altsteinzeit menschliche Darstellungen sehr, sehr selten sind und in der Jungsteinzeit tauchen sie vermehrt auf. Das heißt, wenn ich jetzt so strichmännchenartige, ja, Figuren von Menschen finde, dann kann ich zum Beispiel davon ausgehen, dass es eher jungsteinzeitlich ist. Aber man kann natürlich das immer nicht ganz ausschließen, aber man kann davon ausgehen. Mhm. Dann gibt es Methoden, um organisches Material zu datieren, also Holzkohle. Wenn jetzt Malerei mit schwarzer Holzkohle, also mit Holzkohle angebracht worden ist, dann kann man die datieren. Allerdings nur bis ungefähr zu einem Alter von 40.000 vor Christus. Alles, was älter ist, kann man mit dieser Methode nicht datieren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Kalzitschichten zu datieren, die praktisch, also in der Höhle tropft, ja, also es gibt ja Tropfsteinhöhlen, da tropft das Wasser sozusagen von den Decken und bedeckt die Malereien, und diese Schichten kann man auch datieren, wobei die Methode relativ neu und noch viel diskutiert ist. Und dann gibt es noch Stildatierungen.
Stil, ja.
Das heißt, es ist so ein kunsthistorischer Ansatz. Da schaut man dann sind die Malereien eher abstrakt oder sind sie naturalistisch oder kommen bestimmte Tierarten häufiger vor oder ist das Ohr von dem Pferd jetzt so oder so gemalt worden? Also so solche Aspekte kann man dann auch noch benutzen.
Kann ich mir vorstellen, zum Beispiel wenn man Gemälde auch bei den Ägyptern sieht, die haben ja auch die Menschen irgendwie in einer bestimmten Form, so sieht man es zumindest immer gezeichnet. Also kann man da auf jeden Fall daraus Rückschlüsse ziehen. Wie ist denn das überhaupt, sind denn in der Archäologie, was die Methoden, was die Technik vielleicht auch angeht, in den letzten, sagen wir mal, 50 oder jüngerer Zeit, Jahren irgendwie große Fortschritte gemacht worden, dass man sagen kann, erst in den letzten 10 Jahren haben wir mittels irgendwas, weiß ich, irgendwelcher sowas wie künstliche Intelligenz wird nicht zum Einsatz kommen, aber irgendwelche Methoden oder neuer fortschrittlicher einfach Messmöglichkeiten, eine Chance, genau zu datieren, genau festzustellen? Oder ist die Archäologie, was das angeht, im Wissen eigentlich auf dem Stand, so dass du mit dem Wissen auch vor 30, 40 Jahren vielleicht schon die gleichen Arbeiten und die hättest leisten können? Oder gibt es da auch immer wieder Fortschritte?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja?
Also tatsächlich ist es so, dass wir ja auch eng mit anderen Wissenschaften zusammenarbeiten, also Biologie, Geologie und durch diese Zusammenarbeit ja auch immer die Methoden immer weiterentwickelt werden. Mhm. Dann gibt es einfach auch viele, also Ausgrabungsmethoden haben sich verbessert. Wir haben zum Beispiel früher, wenn man ausgegraben hat, hat man natürlich alles immer ganz genau gezeichnet auf Millimeterpapier. Das macht man teilweise heute gar nicht mehr. Man fotografiert es und dann digitalisiert man das zu einem 3D-Modell, also oder zum Beispiel oder sowas. Ne? Oder man zeichnet dann digital auf dem Computer die Sachen nach und macht das gar nicht mehr per Hand am Fundplatz selbst. Solche Sachen haben sich verändert, Vermessungssysteme sind moderner geworden.
Kann man auch zum Beispiel Roboter einsetzen, zum Beispiel vielleicht in schwer zugängliche Höhle, wo du gar nicht reinkommst, einen Roboter reinschicken oder sowas, irgendwas, also was sich da bewegt.
Ja, also wir benutzen auch Drohnen dann, um Fotos aus der Luft zu machen.
Ja, ja.
Dann kann man inzwischen Objekte und Höhlen auch 3D scannen, also um einfach das besser zu rekonstruieren. Ja, also auf jeden Fall. Dann wird auch viel Modellierung benutzt. Also jetzt nicht in der Ausgrabung selbst, aber dann, um mit den Daten nachher was anfangen zu können. Dann, dass man halt Softwares benutzt, um irgendwelche Modelle zu erstellen, Hypothesen also aufzubauen. Ja.
Gibt es auf jeden Fall doch einiges, was eben an Technik auch heute noch unterstützend einfach dazukommt.
Ja, es ist sehr computerlastig geworden auch.
Ja.
Also man muss sich auch gut auf dem Computer auskennen, mit verschiedenen Softwares und so.
Das heißt Spezialanwendungen im Bereich der Archäologie.
Ja, also Archäologen arbeiten zum Beispiel mit GIS viel, Geographic Information System, GIS. Und damit kann man halt zum Beispiel diese Zeichnungen machen von den Ausgrabungsstellen, oder aber ich benutze das jetzt tatsächlich in meiner Doktorarbeit, um zu modellieren, also bestimmte Verhaltensweisen basierend auf Daten. Also sowas kann man damit auch machen. Das ist schon sehr komplex geworden auch.
Kann dann doch vielleicht sowas wie KI zum Einsatz kommen, künstliche Intelligenz, dass man zum Beispiel scannt oder ein Bild irgendwo fotografiert und irgendein OCR-Programm oder irgendein Programm läuft drüber und sagt, das ist typisch für den Stil, das hat die und die Eigenschaften und an diese Eigenschaften Rückschluss, das ist aus der Epoche und könnte von den Menschen gezeichnet mit diesem, den Stil und Material und hat vielleicht noch irgendwo ähnliche Bilder in irgendeiner Weise gefunden in einer anderen Höhle. Also ich kenne jemanden, der KI irgendwie da gerade auch promoviert, und ich weiß, dass es ja heute da Sachen gibt, das ist unglaublich. Also.
Ja, vielleicht müssen die beiden Wissenschaften sich auch mal zusammentun.
Ja. Also von daher auf jeden Fall, wissenschaftlicher Fortschritt ist nicht so, dass die Archäologie, naja, macht uns das seit 1000 Jahren so. Nein, ganz im Gegenteil. Man befasst sich zwar mit der Geschichte der Menschheiten, des Menschen, aber die Methoden werden auch raffinierter, besser und immer ja auch aufschlussreicher. Du hast hier in der Notiz aufgeschrieben, und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, dass deine Arbeit ein bisschen zu vergleichen ist wie mit einem Krimi oder mit einem Puzzle. Und letztendlich geht es ja darum, ganz viele Fakten zu einem Bild sozusagen zusammenzufügen. Da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, also in der Archäologie ist es so, wenn man ausgräbt und man findet ein Objekt, dann versucht man das Objekt ja irgendwie zu erkennen und einzuordnen. Und das Objekt alleine sagt einem manchmal schon was, aber manchmal braucht man auch noch andere Begleitfunde oder den Kontext halt drumherum, in welcher Schicht genau, was gibt's noch für andere Funde, die da irgendwie Hinweise drauf geben. Und das ist einfach viel Recherche und viel, wie so ein Krimi. Man versucht einfach, das einzuordnen und irgendwas über dieses Objekt und über den Menschen oder die Kultur herauszufinden. Und häufig ist es so, dass wir immer nur einzelne Aspekte der Kultur oder des Menschen herausfinden, aber nicht alles. Und dann versuchen wir halt immer daraus irgendwas zu interpretieren. Und manchmal nach ein paar Jahrzehnten findet man irgendwas Neues heraus und dann muss man seine vorherigen Ansichten revidieren. Das passiert auch relativ häufig.
Wollte ich gerade fragen. Das heißt, man kann zu verschiedenen Erkenntnissen, die man irgendwann mal getroffen hat, heute auch mit einem neuen Puzzle, quasi mit neuen Elementen im Puzzle, zu neuen Schlüssen kommen und seine Ansichten, was jetzt Objekte, die man gefunden hat, in Bezug auf Zeit, im Abstammung, kann man auch eventuell revidieren.
Ja, ich meine, man hat ja auch früher geglaubt, Neandertaler zum Beispiel im Vergleich zu modernen Menschen waren irgendwie, konnten nicht richtig aufrecht gehen oder sind mit der Keule rumgelaufen oder konnten gar nicht sprechen oder waren irgendwie wie Tiere und man weiß inzwischen, dass das überhaupt nicht so ist. Und das sind alles Meinungen oder Forschungsansichten, die man mal hatte und die einfach mit neuen Erkenntnissen revidiert worden sind.
Ja, man hat ja ein bisschen noch das Bild der Neandertaler, das ist so der ganz rückständige Mensch irgendwo und das ist inzwischen widerlegt. Stichwort Mensch, wir haben im Museum Ulm, um da vielleicht drauf zu kommen, ja auch einen wertvollen Mensch. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was dazu sagen und dann spannen wir auch den Bogen schon ein bisschen hier zu Ulm und der Gegend, was man hier eigentlich auch findet und warum das vielleicht für einen Archäologen auch interessant sein kann.
Ja, also das Highlight-Objekt am Museum Ulm, das auch praktisch in die Steinzeit und in die Steinzeitkunst gehört und deswegen für mich ganz besonders ist, aber wahrscheinlich auch für alle anderen, ist der Löwenmensch. Das wissen ja vielleicht auch einige, dass der hier in Ulm steht. Und der gehört sozusagen zu einem Set aus Eiszeitkunstfiguren, die aus Elfenbein hergestellt worden sind und zwischen 35 und 40.000 Jahre alt sind. Und das Besondere daran ist, dass sie sozusagen zu den ersten Kunstobjekten gehören, die man überhaupt gefunden hat. Also mobile Kunstobjekte, die die Menschen geschnitzt haben und dann mit sich rumgetragen haben oder irgendwie anders verwendet haben.
Also nicht zum Beispiel die Höhlenmalerei, die fest quasi an der Wand ist.
Genau.
Ja. Und dieser Löwenmensch steht ja in der Vitrine und kann im Museum dann auch besichtigt werden. Mhm. Ist, glaube ich, so euer Aushängeschildchen sozusagen,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Also das Museum Ulm ist eigentlich ist ein Kunst- und kulturgeschichtliches Museum. Wir spannen praktisch den Bogen von der alten Kunst, oder von der steinzeitlichen Kunst über die alte Kunst und bis in die zeitgenössische, über die moderne bis in die zeitgenössische Kunst. Und wir haben aber auch man kann auch ein bisschen was über Stadtgeschichte lernen und wir haben auch das HFG-Archiv ist an das Museum angekoppelt, also praktisch die Geschichte des Designs kann man dort auch lernen. Also es ist sehr vielseitig und ich werde ja auch in den nächsten Jahren eine neue Ausstellung machen. die Idee ist, dass die Archäologie halt nochmal neu aufgestellt wird im Museum.
Das begleiten wir dann sehr gerne mit dem Radio. Wenn du dann Neues hast, dann darfst du auf jeden Fall natürlich immer wieder kommen. Das ist natürlich hochspannend. Ja, gerne. Also die Zusage, die kann ich dir hier schon gerne gleich mal mitgeben. Ja, ansonsten, das Museum ist schon dann ein Museum, das sich auch in der Umgebung oder im Vergleich mit anderen Museen zeigen, wie es man messen kann. Es ist also nicht ein kleines Museum, sondern glaube ich schon ein recht großes und mit bedeutenden Ausstellungsgegenständen irgendwie auch befülltes Museum, oder? Das Ulmer.
Ja, das Museum hat eine sehr lange Geschichte und das ist halt inzwischen sind auch viele Gebäude angebaut worden und neu gebaut worden und einzelne Gebäude beherbergen einzelne Sammlungen, aber die haben auch alle die haben auch alle Schnittstellen, die wir jetzt versuchen, auch in Zukunft noch ein bisschen deutlicher rauszuheben. Und es gibt natürlich Schnittstellen zwischen der Archäologie und der alten Kunst, aber es gibt auch Schnittstellen zwischen der alten Kunst und der Moderne. Und es ist auf jeden Fall, also das, was ich spannend finde an dem Haus ist, man kann praktisch von einer Sammlung in die andere laufen und befindet sich irgendwie in einer komplett anderen Zeit.
Hast du eine Einschätzung, wenn man jetzt das ganze Museum, wenn jetzt jemand zuhört und das mal anschauen will, wie lange man braucht, um das Museum mal von Anfang bis Ende zu durchwandern oder
lange.
Mal anzuschauen?
Also ich habe zwar jetzt inzwischen, bin ich schon mal alles abgelaufen, aber ich weiß trotzdem noch nicht alles, was da so drin steht. Also das Museum besteht aus bestimmt mehr als 6 Gebäuden, ich glaube 6 oder 7. Also man möge mir verzeihen, ich bin erst seit dem Sommer hier. Also es ist auf jeden Fall mehrere Gebäude und man kann halt kommen und sich eine Sammlung angucken oder man kann durch die Sammlung wandern. Also es ist auf jeden Fall sehr vielfältig.
Wie viele Menschen arbeiten eigentlich als Festangestellte am Museum? Hast du da einen Überblick? Reden wir da von 5 oder 10 oder sind das
Nein,
mehr?
Auf jeden Fall mehr.
Mehr, also ja, schon eine größere Gruppe.
Doch, wir sind schon ein großes Team, ja. Wir haben natürlich auch Team-Meetings, wo wir drüber sprechen, was gerade so los ist. Und man kann gar nicht alles irgendwie verfolgen, was so am Museum gerade los ist. Manchmal kriegt man es auch echt nur über Facebook mit, ah ja, heute Abend war ja das noch und diese Veranstaltung und das noch. Also es ist auch echt viel los im Moment.
Mhm. Immerhin, also besser ist es was los, als wie in Zeiten vielleicht vom Jahr, Corona-Zeiten, ohne Impfung, wo dann noch gar nichts mehr wahrscheinlich gegangen ist. Das heißt, für euch ist die Situation grundsätzlich natürlich Pandemie auch erschwerend, weil die Leute nicht rein können wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, habt ihr wieder Öffnungsmöglichkeiten oder eingeschränkte Öffnungsmöglichkeiten? Oder wie ist denn das bei euch aktuell eigentlich?
Bisher war es mit 3G.
3G. Mhm.
Was sich da jetzt nochmal ändert, das weiß ich noch nicht. Aber bisher war es mit 3G.
Mhm. Mhm. Ja, und die Adresse vom Museum soll man doch vielleicht auch mal kurz sagen. Also die E-Mail, nicht E-Mail, Quatsch, die Webadresse, die Web-URL hast du gerade zufällig parat?
Nein.
Sonst einfach Museum Ulm.
Ich glaube, es ist www.museumulm.de.
Ja.
Und die Adresse ist Marktplatz 9. Mhm. Also direkt gegenüber vom Rathaus und der Stadtbibliothek.
Ja. Also alle, die jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind und mal schauen wollen, können auf jeden Fall dann kommen. Du bist auf jeden Fall die Kuratorin, heißt das dann, für Archäologie. Das heißt, du bist die Archäologie-Chefin, hast noch weitere Kollegen, die auf dem Gebiet mitwirken, die du anweist. Oder bist du dann die einzige Archäologin oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also für die Abteilung Archäologie bin ich die Einzige. Also wir haben noch einen Archäologen im Haus, der sich aber mit Inventarisierung und sowas beschäftigt. Und meine Kuratorin, Kollegen sind Kunsthistorikerinnen.
Ja, das heißt, ihr alle zusammen bildet dann letztendlich ein Team, aber jeder hat irgendwo so seine speziellen Fähigkeiten, also eine Redundanz in dem Sinne habt ihr nicht. Das heißt, jeder ist eigentlich unersetzlich, weil jeder sein Wissen mitbringt.
Genau, ja. Also jeder ist verantwortlich für eine Abteilung. Wir haben auch noch Restaurierung, das heißt, die beiden Kolleginnen restaurieren dann die alten Gemälde oder die Statuen. Und natürlich haben wir Haustechniker, Werkstatt, Schreinerei. Wir haben Aufsichten. Also wir sind ein sehr großes Team. Wir haben freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Führung machen. Sehr vielfältig, ja.
Ja.
Und natürlich die Vermittlungsabteilung, die ich vergessen habe.
Ja.
Die Konzepte für die Workshops und die Führung machen.
Ja, wir wollten vielleicht noch mal ganz kurz zum Interessanten in Ulm, um Ulm und um Ulm herum kommen. Ja, den Zungenbrecher, den kennst du wahrscheinlich auch schon. Ich habe hier auch deine Notizen, da steht ja auch ein bisschen was, Steinzeit, Kunst, Pfahlbauten, das ist ja am Bodensee, das wird Überlingen sein.
Ja, wobei wir auch hier, also in Blaustein-Ehrenstein haben wir auch eine Pfahlbausiedlung oder eine Moorsiedlung, Feuchtbodensiedlung, da soll auch ein Steinzeitpark entstehen. Also wir haben hier in der unmittelbaren Umgebung tatsächlich auch was aus der Region. Mhm. Und dann natürlich die Höhlen und Museen auf der Schwäbischen Alb. Aber es gibt, wenn man noch ein bisschen weiter fährt, auch ein Limes-Museum in Aalen oder Alamannen-Museen. Also es gibt die verschiedensten Sachen. Und in Ulm selbst ist natürlich interessant, dass es im Mittelalter eine sehr wichtige Stadt war. Und das ist ein Aspekt, den ich auch gerne in der neuen Ausstellung nochmal stärker herausheben will. Also weil dann den 2001 bis 2004 haben hier Ausgrabungen stattgefunden auf der neuen Straße. Und all das, was man da gefunden hat und aufgearbeitet hat, das möchte ich auch gerne in der Ausstellung zeigen.
Habt ihr dann noch sehr viele Schätze dann im Museum, die noch gar nicht gezeigt werden? Also wo man sagen kann, das reicht noch, um weitere Ausstellungen zu eröffnen. Also Schätze, die quasi noch erst gesehen, also von den Zuschauern, denen erst gezeigt werden, sollen noch gesehen werden.
Also aus unserer Sammlung glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die wichtigsten Sachen sind ausgestellt. Aber es kann natürlich sein, dass das Landesamt für Denkmalpflege noch Sachen hat, vor allen Dingen aus dem Mittelalterbereich. Also wir bekommen ja heute keine Funde mehr ans Museum. Wenn was ausgegraben wird, dann geht das ja, es gehört dem Land und es geht ans Landesamt für Denkmalpflege und die können uns sowas zur Verfügung stellen dann fürs Museum.
Mhm. Wenn man jetzt gerade die vielen Baustellen denkt, trifft man wahrscheinlich auch hin und wieder auf irgendwelche, ich glaube, man hat zum Beispiel aus dem Einstein, aus dem Haus, ein bisschen noch vor deiner Zeit, irgendwie Steine oder irgendwas auch ausgegraben, irgendwo, ich weiß nicht, ob das war, warst du noch nicht in Ulm. Also man findet schon das eine oder andere auch noch, was dann für euch von Interesse sein kann.
Also ich glaube, hier in Ulm schon, weil es eine mittelalterliche Stadt ist. Mhm. Wenn was gebaut werden soll, dann wird wahrscheinlich vorher immer von einem Archäologen geguckt. Also es
wollte ich gerade sagen, ja.
Wahrscheinlich, wenn man irgendwo einen Bagger sieht und jemanden, der vermisst, dann heißt das nicht immer automatisch, dass es jemand ist, der baut, sondern es kann auch ein Archäologe oder eine Archäologin sein.
Das heißt, es muss grundsätzlich, bevor irgendwas dann in der Tiefe irgendwo gearbeitet wird, geschaut werden, ob man jetzt nicht noch irgendwie historisches Gemäuer findet. Und das war ja in der Neuen Straße so. Und dann kann das unter Umständen auch bedeuten, dass man vielleicht gar nicht bauen oder anders bauen muss, oder? Wenn es historisch geschützt werden muss, oder?
Ja, also meistens ist es so, dass man schaut, das Landesamt für Denkmalpflege weiß ja häufig auch schon, da und da könnte was sein oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und dann wird entweder vorher ausgegraben, vorgebaut wird, oder es wird begleitet, also der Bauprozess wird begleitet von Archäologen. Mhm. Und wenn es nicht anders geht, dann wird alles dokumentiert und dann wird da drauf gebaut. Also das ist dann einfach so. Ja.
Ja.
Man kann nicht alles, wahrscheinlich kann man nicht immer alles bewahren.
Mhm. Ja. Du hast deine Stelle jetzt angetreten auf jeden Fall und schon so die ersten Eindrücke verschafft und wirst auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann ja des Öfteren wahrscheinlich dann auch mal in Medien und Presse irgendwo auch präsent sein, um dort irgendwo Ergebnisse zu präsentieren, Ausstellungen zu eröffnen.
Bestimmt.
Ja.
Ich komme auch gern nochmal her.
Das hatte ich ja vorher schon formuliert, ja. Unsere Nachfolgesendung ist schon so ein bisschen auf den Sprung. Insofern wollen wir die dann auch schon ein bisschen mal langsam aufbauen lassen. Vivian, ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du auf jeden Fall bei uns heute da gewesen bist und uns einen Einblick gegeben hast über deine Tätigkeiten überhaupt, was natürlich eine Archäologin, was ein Archäologe alles macht, speziell deine Tätigkeiten. Und wie schon gesagt, fahren wir gerne, wenn es Neues gibt, hier einfach in der Sendung fort. Und dann bleibt uns nur eigentlich zu verabschieden. Vielen Dank nochmal zu sagen, dass du heute da warst. Mein Name ist Michael Trost. Und ja, um 17 Uhr geht es ja gleich weiter. Kontrast ist, glaube ich. Na, wie auch immer. Wir sagen Tschüss und
Dankeschön.
Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.